Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Lange ist es her. Das letzte Mal waren wir vor 2 Jahren hier. Und vor 4 Jahren haben wir die Schweiz verlassen. Als ich Monika und Christian fragte, ob wir sie besuchen kommen können auf unserem Rückweg vom Urlaub, wir waren 2 Wochen in Ascona am Lago Maggiore, sagte sie ja, aber nur wenn du die Predigt hältst. Nein, so hast du es nicht gesagt. Ich habe mich gefragt, ob ich die Predigt halten möchte. Und dann habe ich gesagt, nein. Ich kann etwas berichten über den AWW, das Adventwohlfahrtswerk, wo ich seit 4 Jahren tätig sein darf. Ja, sagt sie, das ist ja schön. Aber kannst du uns auch was berichten, was du dort mit Jesus erlebt hast? Und habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne. Meine Predigt habe ich überschrieben, von ihm getragen, mit Jesus unterwegs im AWW, mit dem Adventwohlfahrtswerk. Ich erkläre auch, was das ist. Und als ich die Predigt so vorbereitet habe im Urlaub, musste ich ganz viel kürzen. Ansonsten würde ich hier 2 Stunden berichten und es wird nicht lange. Gott wirkt. Jesus ist da. Jesus trägt. Jesus führt. Und das erlebe ich immer wieder. Heute genau vor 6 Jahren, am 13.07.2018, waren Carola, Iasso und ich auf dem Weg an die Nordsee, auf die Insel Borkum. Um circa 7:30 Uhr morgens hatte ich einen Herzstillstand am Steuer. Viele von euch wissen das. Gott hat uns bewahrt. In dieser Zeit, wir waren in einer Baustelle, bin ich 60 gefahren. Kurz vorher bin ich 210 gefahren. Und es kam kein LKW. Ich habe einen Herzstillstand bekommen, ich wurde ohnmächtig. Bin nach links rübergezogen, sagt Carola, ich weiß es ja nicht. Hab aufs Gas getreten gegen die Leitplanke und gegen ein anderes Fahrzeug. In diesem Moment kam kein LKW. Ich wachte auf und denke, was ist hier los? Bin ich eingeschlafen? Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, im St. Elisabeth Krankenhaus in Dorsten, weil Carola sagt, du hast einen Schlaganfall oder was? Oder einen Herzinfarkt. Ich sage, nein, wir fahren jetzt in Urlaub weiter, ich bin eingeschlafen. Nein, sagt sie, wir fahren dorthin. Und es hat mich sehr bewegt, dass diese Gemeinde hier spontan einen Gebetskreis zusammengestellt hat. Von Jesus getragen. Hier bin ich aus der OP erwacht. Ist alles gut verlaufen. Ich habe hier links einen Herzschrittmacher. Und ich wollte ja keinen haben. Und der Arzt sagte mir, der Operateur, ich muss den 8 bis 10 Jahre haben, dann wird die Batterie leer, der Akku ist leer und dann muss ich das austauschen. Ich müsste alle 1/2 Jahre zum Kardiologen. Nach einem halben Jahr war ich da und er sagt, der Herzschrittmacher arbeitet gar nicht. Also er ist schon in Ordnung, ja, aber ich brauche den gar nicht. 2-3%, das ist gar nicht so, meist in der Nacht. Ich war jetzt gerade wieder vor 3 Monaten beim Kardiologen und er sagt, komm, sind 12 Monaten wieder. Der hält immer noch 8 Jahre, obwohl ich ihn schon 6 Jahre drin habe. Während dieser Zeit gab es diesen Gebetskreis. Ups, ich mache jetzt gerade zurück. So, jetzt. Viele Menschen haben uns wunderbare Gedanken geschickt und ich möchte euch an einigen Gedanken teilhaben lassen. Gottes Hand ist offen. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Und der letzte Satz begleitet mich seit dieser Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was helfen einem Sorgen? Helfen euch Sorgen, wenn ihr sie macht? Ich glaube nicht. Darum werft sie auf ihn, denn Gott sorgt für uns. Ein zweiter Vers aus 2. Samuel 22. Gott stärkt mich mit Kraft. und weist mir den rechten Weg. Und es gibt einen Text von N.L. von Zinzendorf, das ist auch ein wunderbares Lied, ein Lieder der Väter. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Das war an diesem Tag. Ein Tag danach, ihr seht, mir geht es schon wieder gut. Ne? Die Nacht war gut, habe gut geschlafen im Krankenhaus. Carola musste spontan sich eine Pension suchen. Meine Schwiegereltern haben Eyasu abgeholt an dem Freitag noch, weil wir wussten ja nicht, wie lange ich da bleibe. Ich wurde dann aber auch schon entlassen am Sonntag, war so nur 2 Nächte da. Und auch an diesem Tag erreichten uns Zusagen und Zusprüche oder ein Zuspruch aus der Bibel. Im Psalm 111, Vers 2, die Werke des Herrn sind groß zum Staunen für alle. Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat, auch in dieser Situation. Mir persönlich ist ein Bibeltext so wichtig geworden, der mich täglich begleitet. Carola hat mir sogar ein Notizbuch geschenkt mit diesem Bibelvers drauf, wo ich täglich meine Andachten, meine Gedanken reinschreibe. Psalm 46, Vers 10. Be still and know that I am God. Sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Mir gefällt die englische Ausdrucksweise noch ein bisschen besser als die deutsche. Be still and know that I am God. Nimm dich zurück, Volkmar. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Das hat mir Gott mit diesem Text gesagt. Was passierte dann? Ich habe in dieser Zeit viel gerungen, viel gebetet und mir immer eine Frage gestellt. Gott, du hast uns vor dem Tod auf der Autobahn bewahrt. Was hast du noch mit uns als Familie und mit mir vor? Diese Frage habe ich mir gestellt. Monatelang. Keine Antwort gekriegt. Bis es im Frühjahr 2019 Telefonate gab. Ich habe gehört, dass in einem Seniorenheim ein Verwaltungsleiter nicht mehr da ist, in Friedensau. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das der Weg. Hat mich jemand angerufen und sagte, erkundige dich doch mal nach dieser Aufgabe. Dann habe ich mich erkundigt, dann hieß es, nein, diese Aufgabe wird anders besetzt, aber wir haben was anderes für dich oder wenn du das möchtest. Wir suchen einen geschäftsführenden Vorsitzenden für das Advent-Wohlfahrtswerk. Das ist die Stellenanzeige hier. Und meine erste Reaktion war, nein, was soll ich da? Das sind so Nähgruppen, Tabea, sowas kenne ich von meiner Kindheit noch. Advent-Wohlfahrtswerk, nein. Nichtsdestotrotz bin ich ins Gebet gegangen und habe mit Gott gerungen. Habe ihn gefragt, ist das jetzt was, ist das nichts? Konkretes Angebot und ich wollte ja wechseln. Ich wollte aus diesem Karussell raus, wo ich drin war in meinem Job bei der SBB, aus dem Finanzbereich und wollte doch was anderes machen. Ich habe mich ein paar Bewerbungen hier in der Schweiz abgeschickt, aber da war nichts. Und eines Morgens, es war am Sabbatmorgen, bin ich wieder in den Wald gegangen, bei Unterentfelden, zu meiner Andacht, zu meinem einstündigen oder zweistündigen Spaziergang und habe einen Baum umarmt. Wer von euch hat schon mal einen Baum umarmt? Habt ihr da was gespürt? Strom, Power, ne? Genau. Da ist was los. Man nennt es auch Waldbaden, ne? Ich behaupte, dass Gott mich in diesen Wald immer wieder geführt hat und ich dadurch das zum großen Teil meiner Genesung beigetragen hat, Waldspaziergänge. Bei jedem Wetter, ob Sonne, Regen, völlig egal, Schnee, raus in die Natur. Und als ich so diesen Baum umarmte, meine Augen geschlossen habe und lauschte, da hörte ich zum ersten Mal eine ganz klare Stimme, die sagte, geh den Weg, den ich dir gezeigt habe. Geh den Weg, den ich dir gezeigt habe. Und mir war klar, dass das für mich die Antwort ist, auf die ich gewartet habe. Also habe ich mich beworben und darf seit 4 Jahren, seit dem 1. Juni 2020, beim Adventwohlfahrtswerk dienen. Ich sage bewusst dienen, nicht arbeiten. Das ist ein Dienst. Wir haben das Motto, du bist wichtig, wir sind da. Du bist wichtig, wir sind da. Wir arbeiten mit vielen Menschen zusammen. Aber was ist das AWW? Wofür steht das Adventwohlfahrtswerk? Wir haben ein Selbstverständnis. Das Adventwohlfahrtswerk ist das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten Tags Adventisten in Deutschland. Wir unterstützen hilfsbedürftige Personen ohne Ansehen der Person und ohne Unterschied von ethnischer Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität, was in den letzten 16 Monaten ein ganz heißes Thema in Deutschland übrigens ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Die Kirche geht daran fast entzwei. Somit bauen wir mit Herz und Kompetenz Brücken zum Nächsten, gemäß dem Auftrag Jesu, du sollst deinen Menschen lieben wie dich selbst. Dafür stehen wir als Adventwohlfahrtswerk. Wohin wollen wir denn? Wir geben Menschen eine Heimat, in der sie Annahme und Wertschätzung erleben und ganz Mensch sein dürfen. Wir laden Menschen zur Zusammenarbeit ein, sich mit unseren Werten der christlichen Nächstenliebe zu verbinden und in unseren Helferkreisen, Projekten und Einrichtungen mitzuarbeiten. Wir motivieren Menschen, sich ehrenamtlich und freiwillig für ihre Gesellschaft einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Denn damit folgen wir dem biblischen Auftrag, suchet der Stadt Bestes. Wir wirken also in unserer Stadt, wo wir sind. Und wie wollen wir das erreichen? Und jetzt seht ihr oder lest ihr oder hört ihr, was wir machen. Nicht nur Nähgruppen, die gibt es fast gar nicht mehr, sondern wir betreuen und begleiten Menschen professionell und ehrenamtlich in Kindertagesstätten, in Schulen, Suchtberatungsstellen, Nachbarschaftshilfen und Projekten, Suppenküchen, Senioren- und Pflegeheimen sowie Hospizen. Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen und Wohnungslose erfahren durch uns ebenfalls Hilfe und Unterstützung. Damit ermöglichen wir Menschen das Grundrecht auf Nahrung, Kleidung und Obdach zu sichern, in sozialen und seelischen Notlagen für sie da zu sein und ihnen Wege in die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens zu weisen. Die Zusammenarbeit mit unseren MitarbeiterInnen, KundInnen und GeschäftspartnerInnen geschieht in einem Klima der Wertschätzung, des Respekts und Vertrauens. Der Wert der christlichen Nächstenliebe ist Orientierung für unser tägliches Handeln und gründet sich in der Aufforderung der Bibel, so lasset uns Gutes tun an jedem Menschen. Das ist unsere Strategie. Das war jetzt ein bisschen Theorie. Jetzt geht es wieder praktisch los. Aber dass ihr mal eine Idee habt, was für uns wichtig ist und wie wollen wir das erreichen. Das Adventwohlfahrtswerk ist schon sehr alt. Gegründet 1897. 100, wie viele Jahre sind das? 127 Jahre. Als christlicher Hilfeverein in Hamburg. Im Jahre 1900 sind ehrenamtlich tätige Gruppen, sie haben Nahrung und Kleidung an Bedürftige verteilt. Der Bau von Altenheimen in Friedensau, Neandertal und Wittelsbach, das ist in Bayern, und Sanatorien in Berlin und Friedensau begann 1902 schon, vor über 100 Jahren. Und 1928 sind wir Gründungsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Das hat Riesenvorteile. Deswegen sind wir da drin und wir sind gemeinnützig und wir gehören auch nicht direkt zur Kirche. Wir sind sozusagen unterhalb der Kirche, eine eigene Gesellschaft. Und gemeinnützig, damit kriegen wir ganz viel Fördergelder. In Deutschland kriegt man als Kirche nicht so viel Fördergelder, wenn man aber gemeinnützig tätig ist. Und im Paritätischen Wohlfahrtsverband, es gibt ja Caritas, Diakonie, das sind die ganz großen kirchlichen, evangelisch-katholisch. Und wir sind in einem Freien, in dem Paritätischen, da bekommen wir ganz viele Fördergelder. Seit 1928 sind wir Verein und dann springe ich mal die ganze Zeit drüber. 1990 haben wir angefangen, bundesweit Kindergärten zu gründen. 1990 wurde auch der Aufbau in Ostdeutschland gemacht und in 2011 gab es eine Reorganisation und im Jahre 2022 durfte ich mit den ganzen Leuten eine Jubiläum von 125 Jahren feiern. Einige Fotos, so sah man das Altersheim in Friedensau bei Magdeburg, wo die Theologische Hochschule ist, aus. Es gibt's Neues. So sah es mal aus. Oder wir haben ein Sanatorium gehabt um die Jahrhundertwende. Es wurden viele Wohlfahrtsbriefmarken verkauft, hier im Jahre 1931 und von dem Geld Menschen geholfen. Eine Kinderspeisung in Düsseldorf um 1933. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Not in der Bevölkerung unbeschreiblich groß. Sogar 1970 gibt es hier noch diese Nähstube in Brackwede, also diese Tabea-Gruppen und Krankenschwestern wurden ausgebildet. So mal kurz, woher wir überhaupt kommen. Das Advent-Wohlfahrtswerk heute. Das Advent-Wohlfahrtswerk ist das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Und wir betreuen verschiedene soziale Einrichtungen in ganz Deutschland. Wir verstehen uns als der verlängerte Arm der Freikirche in die Gesellschaft rein. So können wir den Menschen etwas Gutes tun. Weil jeder Mensch hat das Anrecht auf Wohnen, auf Essen, auf Betreuung, auf Kleidung. Gemäß dem Motto von Jesus, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir getan. Ja, das Advent-Wohlfahrtswerk wurde 1897 gegründet, zum Teil um Arme zu versorgen. Und es wurden auch schon die ersten Seniorenheime gegründet, gleich am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Zielsetzung ist einfach, Menschen in jeder Lebenslage zu betreuen. Der AWW hat eine große Bandbreite. Er betreut 4 Kindertagesstätten, eine heilpädagogische Tagesstätte für Kinder, eine Suchtberatungsstelle, ein Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen, 5 Seniorenheime, 2 Hospize, eine Oberschule mit Grundschulteil und ein Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigungen. Im gesamten Netzwerk haben wir ca. 800 Mitarbeitende. Darüber hinaus haben wir noch 50 Helferkreise im Ehrenamtsbereich, 10 Selbsthilfegruppen, 2 Beratungsstellen. Also es ist sehr viel, was wir betreuen. Das Besondere am AWW sind die Mitarbeitenden, das Team. Wir haben so viel Freude bei der Arbeit und machen etwas Sinnvolles.
Also wenn ich weiß, ich habe die Kraft und die Fähigkeit, jemanden, der das nicht hat, etwas abzugeben von meiner Hilfe oder von meiner Kompetenz, dann mache ich das gerne. Das ist für mich ein Erfolgserlebnis.
Wenn man in die Tür reinkommt, man wird gleich irgendwie von 3 Kindern begrüßt. Sie wollen einen alle umarmen und man kann denen so beim Wachsen zuschauen. Und ich finde das einfach total spannend.
So unser Slogan ist Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen.
Die erste Herausforderung ist, das Personal zu finden, das Fachpersonal. Es gibt den Pflegenotstand in Deutschland, es gibt im Erziehungsbereich Herausforderungen, Mitarbeitende zu finden. Das andere ist sicher auch die finanzielle Stabilität. Wir sind auf Spenden angewiesen, wir könnten uns auch gerne unterstützen. Und was auch die Herausforderung ist, der Ehrenamtsbereich, da wären wir froh, wenn er noch mehr wachsen könnte. Wir haben von dem ganzen Lebenszyklus des Menschen, wir fangen an nach der Geburt mit Krippenbetreuung über Kindergarten, Schule. In der Mitte des Lebens Krisen meistern, durch Suchtberatung, durch Eheberatung, bis hin zum Ende des Lebens in Seniorenheim. Also die gesamte Bandbreite. Und das ist das Besondere, finde ich, an unserem Sozialwerk. Erinnert euch an die ältere Dame, die Oma, die in dieser Nestschaukel war? Die ist 94 Jahre alt. Lebt im Haus Wittelsbach in Bad Aibling im Seniorenheim und da ist auf dem Campus auch ein Kindergarten. Da kommt sie einmal die Woche her, man nennt sie die Lese-Omi Lilo. Und die spielt mit den Kindern in einer Nestschaukel. Also wenn ich mich da mit meinem Rücken reinlege, aber die macht das mit 94. Was für Tätigkeitsfelder haben wir? Ich möchte das euch nochmal kurz grafisch darstellen. Wir haben die Kitas, wie gesagt, in Berlin, Fürth, München, Bad Aibling und die Heilpädagogische Tagesstätte Neuburg. Wir haben eine Schule in der Oberhavel in Brandenburg bei Berlin. Wir haben eine Suchtkrankenhilfe in Chemnitz. Wir haben ein Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen, die aus dem Frauenhaus rauskommen und auf der Straße leben. Die kommen zu uns. Also wir sind die letzte Auffangstation. Wir haben Seniorenheime in Berlin, Friedensau, Uelzen, Neandertal, Bad Aibling und einen ambulanten Pflegedienst in Friedensau. Wir haben die Hospize in Uelzen und Lauchhammer, das ist in Südbrandenburg, und in Berlin einen ambulanten Hospizdienst. Wir haben ein Behindertenwohnheim im Haus Odenwald bei Darmstadt. Wir haben eine Pfadfinder Jugend- und Familienhilfe im Wendland. Und wir haben Beratungsstellen für Eheberatung und Lebensprobleme in Berlin und Potsdam. Und wir unterstützen in Notlagen eine Schutzhütte an der polnischen Grenze in Schwedt. Und wir haben den Ehrenamtsbereich. Wie ich sagte, 50 Helferkreise, 35 Initiativen und Projekte Flüchtlingshilfe und 9 Selbsthilfegruppen Sucht. 50 Helferkreise in Deutschland, das hört sich ja viel an. Vor circa 40 Jahren waren nur in Westdeutschland 250. Jetzt in Gesamtdeutschland 50. Wir haben daraufhin Schulungen gemacht letztes Jahr, einmal im Monat Online-Schulung, waren so 30 Teilnehmende, 8 Schulungen, wie gründe ich einen Helferkreis, wie mache ich was, was für Ideen kann ich haben, und daraus sind 3 neue Helferkreise entstanden, also so Projekte mit Suppenküche und so weiter, Obdachlosenhilfe. Da bin ich sehr dankbar, dass auch der Ehrenamtsbereich wieder wächst. Also eine Suppenküche haben wir in verschiedenen Städten hier, eine Lebensmittelausgabe in Berlin-Spandau, eine Kleidersammlung zusammen mit ADRA, so Boxen. Und hier haben wir das Nachbarschaftszentrum Die Tür in Leipzig. Da möchte ich etwas drüber erzählen. Also was ist das Nachbarschaftszentrum? Wir sind im Quartier seit über 20 Jahren dort, haben eine Krabbelgruppe für Kinder, Frühstückstreffen, Kreativwerkstatt, eine Kleidertauschbörse, Bastelnachmittag mit Kindern, ein Spielkreis für Kinder, ein Nähkreis, ein Gitarrenworkshop. Und sie wurden mit dem Familienfreundlichkeitspreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Das ist ein Wort, ne? Familienfreundlichkeitspreis. Gab auch Geld dafür, 2000 Euro oder so. Was ist letztes Jahr passiert? Wir sind da zur Miete drin. Und der Mieter ist, glaube ich, gestorben oder hat das an seinen Sohn abgegeben. Und ihr müsst wissen, in Leipzig sind die Mietpreise horrend. Du kannst dir in Leipzig fast keine Wohnung leisten. Und wir hatten vorher im Monat 650 Euro Kaltmiete gezahlt. Der Vermieter schreibt, das war im Oktober, Ende Oktober, ich erhöhe die Miete von 650 Euro auf 1450 Euro im Monat. Man nennt das auch Mietwucher, ne? Da das aber, das ist möglich. Wir haben ja mit dem Mieter gesprochen, mit dem Vermieter, Entschuldigung, und er war nicht bereit, das zu ändern. Und wir müssen uns ausziehen. Und jetzt wirkt Gott. Unglaublich. Die wollten diese Nachbarschaftshilfe weitermachen und haben rumgefragt und gemacht. Und ihr glaubt nicht, es haben sich Mietpaten gefunden, die jeden Monat 10, 20, 30, 40 Euro dazugeben, dass die diese Miete zahlen können. Hier wirkt Gott, dass wir diese wunderbare Arbeit weitermachen können. Dann haben wir in Schwedt an der polnischen Grenze machen wir Möbeltransporte. Das heißt, wenn so Haushaltsauflösungen sind, holen wir die Möbel ab, bringen die in ein Lager, das ist das ehemalige Stasi-Gefängnis, ich habe mir das angeguckt, das können wir kostenlos nutzen. Und dann hat uns die Stadt noch ein Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt, 5000 Quadratmeter, da bauen wir Gemüse an. Denn wir haben eine Tafel, wo die Leute für 50 Cent ein Kilo Kartoffeln einkaufen können. Müssen natürlich ihre Bedürftigkeit nachweisen. Wir haben eine Lebensmittelausgabe, wir haben eine Suchtberatung dort, wir haben Gespräche. Und ich habe mit den Menschen gesprochen, die dort arbeiten, gerade in der Landwirtschaft da. Ich sage, sie waren so Mitte, Ende 50 und sie hatten einen 1-Euro-Job vom Arbeitsamt, vom RAF. Und da sage ich, wieso kommen Sie hier für 1 Euro her? Das ist doch Knochenarbeit. Da sagen sie, Herr Proschwitz, ich gebe das zurück, was man mir gegeben hat. Ich bin frei von meinem Alkohol, von meinen Süchten gekommen und ich habe hier eine Struktur des Tages. Ich komme morgens um 7, treffe auch meine Freunde da, die da ja auch arbeiten, die wir das gemeinsam durchgemacht haben und arbeiten bis nachmittags um 3, 4 und unterstützen so andere Menschen. Wie wunderbar ist das? Wo sind wir verteilt? Also im Norden von Deutschland, sage ich mal, sind so die Seniorenheime. Wir haben nur eins in Bad Aibling, aber die meisten haben. Und im Süden sind die Kindertagesstätten. Wir haben 4 in Bayern. 2 kommen jetzt noch dazu. Das ist historisch gewachsen. In Berlin ist unsere größte Kindertagesstätte mit 65 Plätzen. In München an der Gemeinde direkt. Also die sind alle an der Gemeinde bis auf Berlin. Das heißt, wir arbeiten noch mit den Gemeinden zusammen. 25, 60 in Fürth. In Bad Aibling, wo die Lese Omi Lilu ist, 37 Plätze. Und dann haben wir die heilpädagogische Tagesstätte in Donau mit 18 Plätzen. Da möchte ich was zu erzählen. Da werden wir besonders gefördert vom Bezirk Oberbayern. Und wir haben jedes Jahr immer von unseren Tagessätzen, man kriegt einen Tagessatz pro Kind. Wir haben da 122 Euro gekriegt, damit müssen wir hinkommen. Und jedes Jahr wurde dann immer eine Pauschalerhöhung von 3% gemacht, seit 10 Jahren. Jetzt haben die gesagt, jetzt wollen wir mal wieder einzelne Kosten verhandeln. Personalkosten, Sachkosten, Lebensmittelkosten, Miete, was man alles so hat. Denn wir haben verhandelt, in dieser Rate war das Gehalt für Beamte drin, TVÖD. Das ist ein sehr hohes Gehalt für Erzieherinnen in Deutschland. Und wir haben nach einem anderen Tarif bezahlt und haben weniger bezahlt. Kann man machen. Und wir haben jedes Jahr 50.000, 60.000 Euro Gewinn gemacht. Das ist viel. Normalerweise macht eine Kindertagesstätte null und ein bisschen Verlust oder ein bisschen Gewinn. Wir haben richtig viel Geld gemacht. Und jetzt kommen die und sagen, wir wollen eine neue Verhandlung machen. Und wir zahlen auch nur das an Gehalt, was ihr auch den Mitarbeitenden auszahlt. Ihr müsst das nachweisen. Da sage ich, oh, das wird ja spannend. Ne? Dann fehlen mir diese Gewinne von 50.000 Euro, womit ich ja andere Einrichtungen querfinanziere. Also es gibt auch Kindergärten, die machen Verluste. Tja, und dann haben wir den Paritätischen Wohlfahrtsverband gefragt, ob sie uns helfen können in der Beratung. Das haben sie auch gemacht, aber die Mitarbeiterin war neu und die hat uns nicht so gut beraten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit dem Bezirk Oberbayern persönlich sprechen. Das ist immer gut in Verhandlungen, mit den Leuten persönlich zu sprechen. Wer mich kennenlernt, der freut sich, ne? Das wisst ihr ja, ne? Kann ich also meinen Charme auch spielen lassen. Und dann haben die aber gesagt, da kriegen sie keinen Termin. Schon mal nach Corona sowieso gar nicht. Seit Corona machen die das alles nur schriftlich. Und da habe ich mir gedacht, schriftlich ist ja irgendwie blöd. Ne? Dann schickst du was hin und sagst, jetzt willst du so viel Geld mehr haben. Dann sagen die, nee, streichen wir. Und dann geht es wieder zurück und das war's dann. Dann habe ich gedacht, ich rufe da mal an. Da habe ich auch die Telefonnummer gekriegt, die Frau Spalterholz. Frau Spalterholz rufe ich an und die hat eine total sympathische Stimme gehabt. Und ich dann auch meine sympathische Stimme rausgeholt. Und dann haben wir uns ganz nett unterhalten und ich sage, ja, es war jetzt Sommer, es war Juni 23 und wir hätten schon seit September 22 neu verhandeln müssen. Das ist, irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann habe ich mit ihr so nett unterhalten und dann sage ich, Frau Spalterholz, ich muss Sie kennenlernen. Sie haben so eine angenehme Stimme. Habe ich einfach mal gesagt, ne? Muss ich einfach mal kennenlernen. Ja, sagt Herr Proschwitz, ich möchte Sie auch mal kennenlernen. Und ich habe einen Termin gekriegt. Kein anderer hat einen Termin gekriegt. Wir haben einen Termin gekriegt. Wir sind zu zweit hingefahren. Und die saßen dann so im Büro. Und dann habe ich da meine ganzen Excel-Dateien vorbereitet und bin damit durchgegangen. Und dann sagt sie, naja, sagt sie, also Sie haben da im Catering bei externen Dienstleistungen so viel Geld reingetan. Das zahlen wir auch, ne? Er sagt, ich gebe Ihnen einen Tipp, schreiben Sie das mal unter Küche rein, weil unter fremde Dienstleistung gibt man das gar nicht. Ne? Sag ich, mache ich, bin aufgeschrieben. Ne? Dann sagt sie, und für den Snack, da können wir nur 1,60 Euro am Tag pro Kind geben, also für einen Apfel oder da wieder oder was. Ne? Haben wir gleich aufgeschrieben. Ne? Und dann sagt sie, naja, wenn Sie mir die Personalkosten zuschicken nach Mitarbeitenden, dann gibt es das für die vermögenswirksame Leistung und für Altersvorsorge, mehr zahlt man da nicht. Und wenn ich ihr die Excel-Datei schicke, sie verknüpft das denn. Da sage ich, das kann ich Ihnen schon vorher machen. Wie, das können Sie? Ja klar, sage ich das. Excel ist meine Leidenschaft. Ja, meine auch, sagt sie. Ne? Und dann haben wir da verhandelt und der Gesamtbetrag pro Jahr war, glaube ich, 610.000 Euro. Für die ganzen Mitarbeitenden und was wir alles brauchen. Und wir haben 600.000 Euro gekriegt. Halleluja, kann ich nur sagen. Ne? Und wir machen wieder Gewinn. Wie wir gesegnet sind. Und der paratätische Wohlfahrtsverband hat das überhaupt nicht verstanden. Die rief mich an, wie haben sie das denn geschafft? Alle unsere anderen Kunden kriegen keinen Termin. Da sage ich, sag, da wirkt Gott. Ich habe gesagt, ich habe vorhin erwähnt, dass wir zwei neue Kindertagesstätten bauen in Wasserburg, das ist auch in Bayern, mit 62 Plätzen. Und da ist der Schwerpunkt ein Biobauernhof. Da haben wir jetzt Ende September Eröffnung. Seit 1. September werden die ersten Kinder kommen und Ende September feiern wir Eröffnung. Das ist ein Hope-Center, ein neues Gemeindecenter für 8,5 Millionen Euro. Da ist also nicht nur die Gemeinde drin, eine Kindertagesstätte, ein Coworking-Space, eine Musikschule. Das ist ein ganz neues Projekt. Bin ich mal gespannt, wie das geht, wie alle so zusammenwirken. Da gibt es eine Managerin, die das dann macht, eine Center-Managerin, die das ja alles koordiniert. Ein Café soll es da auch noch geben. Das zweite Projekt, was jetzt läuft ab November, ist in Gunzenhausen, auch in Bayern mit 62 Plätzen. Und dort wird der Schwerpunkt Gesundheit sein. Und da möchte ich euch eine Erfahrung erzählen. Wir haben ja da keine Räumlichkeiten und die Gemeinde wird umgebaut, alles neu und dann Bewerbungsgespräche. Du machst so Stellenanzeigen, suchst Erzieherin. Ne? Erzieherin ist mal schwierig zu finden, sind ganz gesuchte Personen. Und dann ruft der Bürgermeister an und sagt zu meinem Kollegen, Herr Hildebrand, der dafür zuständig ist, wir freuen uns als Stadt, dass Sie hier den Kindergarten machen, wir warten darauf. Ja, sagt er, ich habe jetzt Anzeigen gemacht, ich muss jetzt noch Bewerbungsgespräche führen. Und jetzt kommt's, jetzt sagt der Hildebrand, machen Sie sich da keine Gedanken, Sie können mein Büro nutzen für Bewerbungsgespräche. Das ist doch klasse, ne? Gott wirkt, Gott trägt. Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen in Leipzig, 24 Plätze. Diese Frauen haben Schlimmes erlebt. Sie leben auf der Straße, sie haben alles verloren, drogenabhängig, alkoholsüchtig und sie haben ganz schlimme Sachen mit Männern erlebt. Männer können ja Schweine sein. Ne? Dann treffen die so eine Frau und sagen, ja, du kannst bei mir wohnen, aber kannst mich auch unterstützen. Wie auch immer. Und sie wurden schlecht behandelt. Und wenn sie nicht mehr weiter wissen, auf der Straße leben und haben kein Zuhause, dann können sie zu uns kommen. Und das Übernachtungshaus gibt es seit 30 Jahren. Und in den ersten Jahren konnten wir kaum die Mitarbeiter bezahlen, weil man so wenig Geld von der Stadt Leipzig kriegt. Und Mitarbeitenden haben 3 Schichten gemacht, 7 Tage die Woche. Wir hatten auch Mitarbeiter aus der Gemeinde. Und es gibt sogar, dass manche, wenn der Nachtdienst nicht kam, mussten Doppelschichten machen. Das ist arbeitsrechtlich natürlich tödlich. Ne? Darf ja keiner rausfinden. Ne? Nur 2 Schichten, Spätschicht und Nachtschicht hintereinander machst. Das heißt, du bist dann von nachmittags um 2 bis am anderen Morgen um 6 da. Wunderbar. Ne? Und dann haben wir zu neuen Verhandlungen aufgerufen mit der Stadt Leipzig. Und das Gute ist an der Stadt Leipzig, die haben das im Gesetz drin. Ihr kriegt vielleicht auch so Presse mit. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber in Deutschland, wenn die ganzen sozialen Unterstützungen gekürzt. Schon letztes Jahr 25% und dieses Jahr wird auch nochmal gekürzt. Also der deutsche Staat, ich möchte jetzt nicht über unsere Ampelregierung reden, so viel, aber sie gibt ihre Mehreinnahmen, wir haben so viel Steuereinnahmen wie noch nie zuvor, wir haben, ich glaube, 1 Billion oder sowas, ne? Also 900 Milliarden, 950 Milliarden, so viel Steuereinnahmen haben wir noch nie gehabt im Jahr, aber das reicht nicht aus, um die Ausgaben zu decken und wo das Geld alles hingeht. Also werden die Sozialleistungen gekürzt, finde ich ja total bescheuert, ne? Das heißt, die Menschen leiden drunter bei uns. Aber die haben das im Gesetz drin, diese Förderung darf nicht gekürzt werden. Und dann haben wir Verhandlungen gemacht im Jahre 22. Und wir haben so offene Türen gefunden für unsere Arbeit. wir haben so tolle Verhandlungen führen können, dass wir unsere Mitarbeiter top bezahlen können. Wir können einen Wachdienst in der Nacht einführen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen nicht mehr Nachtdienst machen, war das ganz schlimm. Weil da wird auch oft die Polizei gerufen. Aber die randalieren ja. Die versuchen sich gegenseitig umzubringen. Die greifen die Mitarbeiter tätlich an. Ich habe die Frauen, ich arbeite ja gerne mit Frauen zusammen. Ne? Ihr kennt mich ja, ne? Ich mag das ja gerne. Und da habe ich zur Leiterin gesagt, da dürfen auch nur Frauen arbeiten, du bist in dem Haus, kein Mann. Ne? Weil die haben, sag ich, ich möchte mal die Frauen kennenlernen. Nein, sagt sie, die willst du nicht kennenlernen. Ja, wieso will ich die nicht kennenlernen? Ne? Folgt mal, die machen dich fertig. Psychisch fertig, verbal. Vielleicht sogar tätlich. Also da gibt's, die Polizei weiß manchmal auch nicht weiter, wie sie die abholen können. Es ist schwierig. Und da haben wir neue Verhandlungen und jetzt können wir so viele Mitarbeiter einstellen, dass wir die auch gut betreuen können. Weil das Haus ist immer voll belegt. Als wir vor 30 Jahren anfingen, da waren ja nur in der Nacht acht Frauen. Ne? Jetzt ist die Not so groß geworden. Und die Stadt Leipzig hat jetzt ein neues Hotel gekauft. Und da werden wir im nächsten Jahr das übernehmen mit 46 Plätzen. Wir werden also unsere Personenanzahl nochmal verdoppeln. Da bin ich gerade wieder in Verhandlungen. Das heißt, da wird es noch mehr Geld geben. Es ist Herausforderung, aber eine wunderbare Arbeit. Es gelingt auch in wenigen Fällen, Frauen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Arbeit zu verschaffen und eine Wohnung. Das ist aber sehr schwierig. Es gibt auch viele Wiederholungstäterinnen, die sind schon 3-4 Mal da gewesen. Ne? Die bleiben auch einen Monat da, 2 Monate. Dann haben wir eine Suchtberatung und Behandlungsstelle in Chemnitz. Da sitzt sie wieder in der Suchtberatungsstelle. Ein Häufchen Elend. Sie weint und ist untröstlich, weil sie der Schnapsflasche nicht entsagen konnte. Sie war so betrunken, dass sie die Treppe herunterstürzte und sich einen Zahn ausbrach. Hartz IV, das ist unser neues Bürgergeld jetzt, Unterstützung, Sozialhilfe heißt das in der Schweiz, glaube ich, und kein Geld. Und das noch, Zahn rausgebrochen. Wir reden von Efi, 55 Jahre alt, getrennt lebend, keine Kinder. Wie viele Therapien sie schon gemacht hat? 3, 4? Sie weiß es nicht mehr. Auch die Ehe lief sehr kühl und unglücklich, wie sie uns erzählte. Viele Jahre pflegte sie ihre schwerkranke Mutter. Beruflich als Altenpflegerin tätig, war es für die Verwandten natürlich logisch, dass sie sich um die Mutter kümmert. Wie es ihr dabei ging, hat keinen interessiert. Als die Mutter starb, brach eine Welt zusammen, obwohl die Mutter sie tyrannisierte. Und so opferte sie ihre ganze Kraft in der Altenpflege und verlor sich selbst dabei. Keine Wertschätzung, kein Lob, auch auf der Arbeit nicht. So nahm das Elend seinen Lauf. Efi liebte den Schnaps, der sie so belohnte und beruhigte. Es wurde in den Jahren immer mehr. Kontrollverlust und Vergesslichkeiten schlichen sich ein. Krankenscheine, irgendwann kam die Kündigung. Nun trank sie besonders viel. Das Elend nahm seinen Lauf. Sie fühlte sich wie ein Nichts. Immer wieder hat sie Angst, den Tröster Alkohol abzugeben. Nun rafft sie allen Mut zusammen und will ihr Leben ändern. Die Therapieklinik ist ihr gegenüber sensibel und wertschätzend. Sie findet Mitpatienten, die Ähnliches erleben und schöpft Mut. Nach der Therapie sucht ihre Suchtberaterin mit ihr eine Möglichkeit der beruflichen Veränderung. Mit 55 gibt man sich ja heutzutage schon fast auf, Neues zu finden. Doch es gelingt. In einem Beschäftigungsprojekt wird sie zum Alltagsbegleiter umgeschult, also Altersbegleitung für Senioren. Mit Spaß und keiner körperlich kaputtmachenden Arbeit gestaltet sie nun in einem Pflegeheim die Freizeit von Heimbewohnern. Mit Lisa spielt sie Halma und Fritz kutschiert sie im Rollstuhl durch den Park. Sie bekommt viel Anerkennung dafür und Wertschätzung. Die sozialen Kontakte genießt sie. Langsam erholt sie sich körperlich und psychisch. Warum hat es 20 Jahre gedauert? Endlich ist sie angekommen und hat sogar ihre Existenz gesichert. Ihr Motto ist geblieben: Menschen helfen. Der Alkohol ist kein Thema mehr. Sie ist wieder im Leben angekommen und genießt ihr neues Lebensgefühl. Manchmal ruft sie ihre Suchttherapeutin noch an und erzählt ihr von wichtigen Tagesereignissen und dass sie nun ganz ausgeglichen in den Tag startet. Das ist auch für jeden professionellen Helfer das schönste Ergebnis der Arbeit. Denn jeder Mensch ist wertvoll. Und als mir Kerstin diese Geschichte geschrieben und erzählt hat, hat sie das immer noch bewegt, das ist die Leiterin der Suchtberatungsstelle, dass es solche Dinge auch noch geben kann. Kurzen Überblick über unsere Seniorenheime in Friedensober-Magdeburg, das ist das Neue. Ihr habt vorhin von 1907 so ein altes Foto gesehen, das ist das Neue, mit einem Bewegungsbad, das ist das einzige Heim, was ein Bad hat sogar. In Berlin-Steglitz, das ist unser kleinstes, mit 54 Plätzen. In Uelzen mit 114 Plätzen, das ist von uns aus ungefähr eine Stunde weg. In Neandertal, das ist bei Düsseldorf, das ist das größte, mit 182 Plätzen. Und das Seniorenheim aus Wittelsbach in Bad Aibling, das ist in Bayern, unten 120 Plätze. Das ist der Neubau, der letztes Jahr eingeweiht wurde, kostet 25 Millionen. Hat 5 Jahre gedauert. Aber die haben einen Zulauf ohne Ende, betreutes Wohnen, alles dabei. Dann haben wir ein Hospiz in Südbrandenburg mit 10 Plätzen. Dort werden die Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens auf Erden begleitet. Im Durchschnitt sind sie 30 Tage dort. Das ist viel. In Deutschland ist der Durchschnitt 15 Tage im Hospiz. Also unsere Pflege scheint sehr gut zu sein. In Uelzen auf dem Campus gibt es ein Hospiz mit 11 Plätzen. Und wir haben ein Behindertenwohnheim mit 26 Plätzen im Haus Odenwald. Die größte Herausforderung in Deutschland ist, Pflegefachkräfte zu finden. Wir müssen Leiharbeitsfirmen nehmen, die 3-mal so viel kosten wie eine Pflegekraft, und kriegen aber nur erstattet die Pflegekosten, also für ein normales Gehalt. Deswegen fliege ich jetzt in 3 Wochen oder 2 Wochen, mit 3 Wochen, auf die Philippinen zur Adventistischen Universität, zur AUP. Wir waren schon im Januar da und wir kriegen dort Pflegekräfte, gut ausgebildete, die in Philippinen keine Arbeit finden und sie möchten in adventistischen Einrichtungen weltweit arbeiten und wir werden jedes Jahr ungefähr 20 bekommen. Dadurch vermeiden wir eine Insolvenz. Wenn das so weitergehen würde, werden die Seniorenheime in 3 bis 5 Jahren alle pleite. Wir haben kein Geld, wenn du das nicht erstattet kriegst. Die dreifachen Sätze zahlst du der Firma für eine Pflegekraft, der Leasingfirma, kriegst du nur ein Drittel erstattet. Irgendwann reichen die Rücklagen nicht mehr aus. Wir haben zum Glück, muss ich sagen, Gott sei Dank, noch Rücklagen ganz viel, die das tragen können. Viele Seniorenheime und Altenpflegeheime gehen in Deutschland pleite gerade. Und man weiß nicht, wo die Alten hin sollen, die alten Menschen. Wir haben eine Schule in Oberhavel in Brandenburg bei Berlin, die haben wir gerade neu gebaut. Da war die Einweihung letztes Jahr im Oktober. Und dort möchte ich euch eine wunderbare Erfahrung teilen. Martha war Schulverweigerin. Martha kam Anfang der 8. Klasse mit der Diagnose Schulverweigerin und einer sehr dicken Schulakte zu uns an die Schule. Es war mittlerweile ihre 6. Schule. Ihre Eltern waren nicht nur besorgt, sondern schon verzweifelt. In einem schulpsychologischen Bericht stand, dass Martha sich immer mehr von der Schule distanziere und es ihr sehr schwer fiele, morgens aufzustehen. Ihre Bezugsbetreuerin erklärte, dass sie vor allem Angst davor habe, vor der Klasse sprechen zu müssen. Auch an unserer Schule fehlte Martha zunächst auffallend oft. Auf die Frage, was sie brauchte, um die Schule kontinuierlich zu besuchen, konnte Martha nicht antworten. Ihre Klassenlehrerin war im ständigen Kontakt mit den Eltern und ermutigte Martha, in die Schule zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zensuren nicht das Wichtigste. Wir wollten Martha helfen, einen geregelten Tagesablauf und soziale Kontakte zu haben. Leider waren die positiven Veränderungen auf unsere Bemühungen stets nur von kurzer Dauer. Wir beschlossen, ein Gespräch mit Martha im Beisein ihrer Eltern und aller Fachlehrer zu führen. Martha willigte ein. Wir sagten Martha, dass wir ihr helfen wollten und dass sie keine Angst vor uns haben müsse. Sie solle bitte nur mitmachen und sich nicht verweigern. Schließlich vereinbarten wir mit ihr, dass sie zunächst nur für 4 Unterrichtsstunden, dafür aber täglich zur Schule kommen sollte. Sollte es ihr zu viel werden, könnte sie den Unterricht verlassen und mit einer Person ihres Vertrauens reden. Das war meistens ihre Klassenlehrerin, die immer ein offenes Ohr für das Mädchen hatte. Martha freundete sich mit einer Mitschülerin aus ihrer Klasse an. Die stammte aus einem adventistischen Elternhaus und besuchte regelmäßig den Gottesdienst. Erstaunlicherweise wollte Martha im Fach Religion in der 9. Klasse eine Facharbeit über das Thema Begegnung zwischen Mensch und zwischen Gott und Mensch im Gottesdienst schreiben. Begegnung zwischen Gott und Mensch im Gottesdienst. Spannendes Thema. Ne? Um für die Arbeit zu recherchieren, besuchte Martha verschiedene Kirchgemeinden, darunter auch die Adventgemeinde in Oranienburg, da ist die Schule, wo sie unter anderem mit dem Gemeindepastor sprach. Das Betriebspraktikum in der 9. Klasse absolvierte Martha in der evangelischen Kirchengemeinde Oranienburg. Vom Pfarrer der Gemeinde wurde sie sehr gelobt. Sie erzählte, dass die Zeit sehr schön für sie gewesen sei. Danach besuchte Martha regelmäßig die Gottesdienste in der Adventgemeinde Oranienburg und öffnete sich für Kontakte und Freundschaften in ihrer Klasse. Die Sorgen um Martha nahmen wieder zu, als durch den Lockdown von Covid Präsenzveranstaltungen sowohl in der Schule als auch im Gottesdienst unmöglich wurden. Würde Martha wieder in ihr altes Muster zurückfallen? Martha brauchte den direkten Kontakt zu den Menschen. Online-Angebote der Schule oder auch der Adventgemeinde waren nichts für sie. Wir waren sehr gespannt, ob sie wieder zur Schule kommt und gaben die Hoffnung nicht auf. Besonders ihre Klassenlehrerin hielt engen Kontakt zu Martha und ihren Eltern. Inzwischen hat Martha ihren erfolgreichen Schulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe absolviert. Bei uns hört das mit der 10. auf. Sie muss dann zu einer anderen Schule weitergehen. Als Antwort auf die Weihnachtswünsche einer Lehrerin meinte Martha, dass es ihr gut ginge. Sie aber die Schule und vor allem den Religionsunterricht sehr vermisse. Am Ende der 10. Klasse schrieb Martha einen langen Brief an ihre Klassenlehrerin. Darin schrieb sie: Ich wüsste nicht, wie ich es, wenn nicht in dieser Schule, hätte schaffen können. Sie bedankte sich für alles, was die Klassenlehrerin für sie gemacht hat und endete den Brief mit den Worten: Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man daran, dass er mit den Menschen umgeht, die er nicht braucht. Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man daran, wie er mit den Menschen umgeht, die er nicht braucht. Die Klassenlehrerin brauchte die Schülerin nicht. Unsere Schule ist für Kinder, die Hilfe brauchen und an anderen Schulen kaum Chancen haben, von großer Bedeutung. Für diese Kinder wollen wir ein Schutzraum sein und oft gelingt es uns, dass wir diesen Kindern helfen können und sie sogar einen guten Schulabschluss schaffen. Manchmal gelingt es uns auch, dass sie einen Zugang zum Glauben an Jesus Christus finden. Wir verstehen uns als Instrumente, durch die Gott an Menschen wirken kann. Deshalb ist unsere Arbeit so wichtig, auch wenn wir dies im Stress des Schulalltags nicht immer unmittelbar erkennen. Eine wunderbare Erfahrung in dieser Schule. Wie könnt ihr uns unterstützen? Ich sammle jetzt kein Geld. Dann habt ihr schon andere Projekte. Ihr könnt unsere Homepage besuchen auf www.info. Und dann lege ich euch ins Herz, abonniert doch unseren Newsletter. Tragt einfach eure E-Mail-Adresse ein, dann bekommt ihr monatlich einen Newsletter, wo wir 2, 3 Highlights aus unseren Einrichtungen einfach berichten. Was da läuft, was da passiert. Also einfach den Newsletter abonnieren. Natürlich kann man auch spenden. Ja. Ich möchte abschließen mit einem Lied, das mir nach meinem Unfall unheimlich geholfen hat, was mich getragen hat und meinen Dank an Gott damit zum Ausdruck bringen.
I believe in the risen one. I believe I
weil er lebt. Weil er lebt, er hält mein Leben in der Hand. Ich habe eine Zukunft, hier auf Erden und später endlich im Himmel, auf der neuen Erde. Das durfte ich erleben, insbesondere die letzten 6 Jahre, nach meinem Unfall und auch im Adventwohlfahrtswerk, von Jesus getragen, weil er lebt. Und er wirkt auch heute, und er wirkt auch in dir, und er wirkt auch für dich, egal welcher ausweglosen Situation bist, halte dich an ihn, denn er lebt. Er lebt und er hält dein Leben und deine Zukunft in der Hand und du darfst leben. Amen. Herr Jesus, ich sage dir Dank, dass du uns trägst, dass du uns durchs Leben trägst, dass du uns auffängst, dass du uns hilfst, deine Liebe weiterzugeben, am Dienst am Nächsten, am Dienst am Menschen. Herr, wir leben, weil du lebst. Du hast unsere Zukunft in der Hand, du hast unser Leben in der Hand. Und dafür sage ich dir von Herzen Dank. Amen.